Ja, nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Wir wollen heute Morgen über ein Ereignis reden, welches im Tempel von Jerusalem stattfand, wo Jesus das Volk bezeugt: Ich bin das Licht der Welt. Und bevor wir in dieses Thema hineingehen, möchte ich nochmal mit uns beten. Ja, Herr, danke für diesen heutigen Morgen. Danke, dass du uns heute Morgen so reichlich gesegnet hast. Danke für dies, was die Kinder uns gesungen haben, dir zu Lobe und Ehre. Danke, dass wir auf diese Art und Weise in dieser Adventszeit zusammenkommen dürfen, uns erinnern über all dies, was du für uns vollbracht hast, Herr. Danke, dass wir jetzt gemeinsam in dein Wort hineinschauen dürfen. In dem sind wir abhängig von dir. Öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Die Ereignis aus Johannes Kapitel 8, Vers 12. Und wir haben es heute schon zweimal gehört, wir werden es mehrmals hören, wo Jesus sagt: Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. In diesem Vers offenbart Jesus Gottes Heilsplan für alle Menschen. Wir müssen sehen, dass das ganze Alte Testament hat ein Ziel gehabt. Die ganzen Rituale im Alten Testament, die ganzen Feste des Herrn, die haben eine Botschaft gehabt, und diese Botschaft ist: Jesus Christus. Paulus, wo er vor Agrippa steht und sich verteidigt, er ist ja im Kerker dort in Caesarea. Und in Apostelgeschichte 26, da lesen wir, wo er sagt: Aber da mir Hilfe von Gott zuteil wurde, so stehe ich fest bis zu diesem Tag und lege Zeugnis ab vor Kleinen und Großen und lehre nichts anderes, als was die Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen werde. Nämlich, dass der Christus leiden müsse und dass er als der Erstling aus der Auferstehung der Toten Licht verkündigen werde, dem Volk und auch den Heiden. Jesus Christus kam, um zu sterben. Jesus Christus kam, um unsere Sünde auf sich zu nehmen. Und so sagt Paulus: Es gibt keine andere Botschaft. Die Korinther sagte: Es gibt nur eine Botschaft, wo ich unter euch verkündet habe. Jesus Christus, der Gekreuzigte. Damit durch ihn Licht in diese Welt hineinkommt. Aber dieses Ereignis in Johannes Kapitel 8 beginnt eigentlich in Johannes Kapitel 7. Johannes Kapitel 7, da haben wir einen Blick im Leben Jesu. Wir haben einen Blick, in welcher Bedrängnis Jesus sich befand, wie Feindschaft der Gesellschaft gegenüber Jesus ist. Ja, sogar seine eigene Familie nahm ihm nicht an. Wir lesen Kapitel 7, Vers 2 und 3. Es war aber Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Jetzt können wir denken, seine leiblichen Brüder haben es ja nur gut gemeint. Sie wollten, dass Jesus zeigt und sich offenbart als der, der er ist. Aber ihre Motivation war sehr negativ. Wir lesen in Vers 5: Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Also seine Brüder, die Halbbrüder können wir sagen, sie glaubten in diesem Moment damals nicht an Jesus. Und indem es steht, sie glaubten nicht an Jesus, zeigt es auch eine große Tragödie. Weil es zeigt, sie glaubten auch ihrer Mutter nicht. Sie glaubten nicht an die Weihnachtsgeschichte. Sie glaubten nicht an die Jungfraugeburt. Sie glaubten nicht, dass Jesus wirklich der verheißene Messias ist. Und in dieser Situation befindet sich Jesus. In anderen Versen lesen wir in Bezug auf Nazareth, da wo er aufgewachsen ist, es gibt kein Prophet im eigenen Stadt. Sie nahmen ihn nicht an. Sie nahmen ihn nicht an als der, der er ist. Vielleicht wünschen sie sich sogar seinen Tod. Vielleicht. Wir lesen später, was die Leute, die Schriftgelehrten, alles so über Jesus erzählten. Wir lesen Kapitel 8, Vers 48 oder erst 41. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm. Wir sind nicht unehelich geboren. Wir haben einen Vater, Gott. Aber was sagen sie in Bezug auf Jesus? Du bist ein uneheliches Kind. Schon damals kamen diese Gerüchte hinein, dass Jesus ein uneheliches Kind war. Und ein uneheliches Kind war eine Schande. Eine Schande. Und diese Gerücht war allgegenwärtig. Aber es wird noch viel schlimmer. Also erstmal, wenn man sagt, Jesus ist ein uneheliches Kind, dann ist er was? Dann ist seine Mutter Ehebrecherin. Vers 48, da lesen wir, da antworten die Juden und sprachen zu ihm, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Ja, sie wussten, er war kein Samariter. Aber schon damals, und das bestätigt auch die jüdische Geschichte, leider, dass damals erzählten sie, dass Maria von einer Samariter vergewaltigt wurde. Und so kam Jesus zur Welt. Jesaja 7 darf nicht wahr sein. Diese Prophezeiung in Bezug auf die Jungfrau, die schwanger wird, darf nicht wahr sein. Und diese Lehre ist auch im Judentum bis heute noch da. Aber schlussendlich erfüllte sich in diesem Widerstand seiner Brüder Gottes Wort. Wo es steht im Psalm 69, Vers 9, Vers 10 ist auch sehr bekannt. Entfremdet bin ich meine Brüder und ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter. So war Jesus. Trotzdem müssen wir sagen, seine Brüder bekehrten sich schlussendlich. Seine Brüder waren ein Werkzeug in Gottes Hand schlussendlich. Es war ein Jakobus, der Bruder Jesu, der später die Gemeinde in Jerusalem geleitet hat und auch den Brief schrieb. Es war ein Judas, auch der Bruder Jesu. Es kommt ja vor der Offenbarung vor, wo uns dieser ermutigende, warnende Brief gab. Also wir sehen, auch sie erkannten schlussendlich, wer Jesus war. Aber es ist schlussendlich die Tragödie des jüdischen Volkes. Und es ist die Tragödie der Geschichte, wo man Jesus nicht erkennt als der, der er ist. Ich weiß nicht, wie es mit Ihnen heute aussieht. Sind Sie ein Mitläufer? Sind Sie dabei? Oder sind Sie wirklich ein Kind Gottes? Johannes Kapitel 7 bis Johannes 10 ist ein Ereignis rund um das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest hatte ja eine Botschaft. Das Laubhüttenfest symbolisiert prophetisch die Ruhe und die Wiedervereinigung mit Christus. Die Ruhe, welche Gott schaffen wird für sein Volk und für alle Nationen der Erde. Jede einzelne dieser Feste des Herrn hat ja eine messianische Bedeutung. All diese Feste des Alten Testamentes haben eine klare Botschaft. Und die Juden, die Gelernten, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sie verstanden diese Botschaft. Genau darum haben sie auch einen Vorteil gehabt. Und trotzdem sagten sie Nein zu Jesus. Aber in diesem Ereignis des Laubhüttenfests geht Jesus trotzdem im Verborgen zum Tempel nach Jerusalem. Es war ja ein Befehl Gottes. Dreimal im Jahr nach Jerusalem zum Pilgern und dort Gott anzubeten. Eine bewusste Zeit nehmen als Familie, als Volk vor Gott. Das war das Laubhüttenfest, das Passafest und Pfingsten. All diese Feste haben ganz klar eine messianische Bedeutung. Und Jesus kommt in dieses Fest im Tempel hinein. Und er benutzt die Traditionen, welche damals normal waren im Tempel. Und er bezieht es auf sich selbst. Es sind zwei Punkte, wo er anspricht. Auf der einen, ich sage das mal in Hebräisch, wie es heißt, Simchat Beit HaShoeva, die sogenannte Shoeva-Prozession. Das war ein Ritual, wo man zum Siloah-Teich ging und Wasser geholt hat. Und das andere, was Jesus anspricht, ist der Leuchter im Frauenvorhof. Und er bezieht die Symbolik und diese Prozession auf sich. Wir müssen verstehen, das Laubhüttenfest ist das einzige Fest, welches alle Heiden im tausendjährigen Reich feiern werden in Jerusalem. Und deshalb hat dieses Fest tatsächlich eine sehr, sehr tiefe Symbolik und Botschaft. Wir lesen in Zechariah Kapitel 14, Vers 16. Zechariah 14, Vers 16. Da geht es um das tausendjährige Reich. Sehr interessante Kapitel. Und wir lesen, und es wird geschehen, dass alle übrig gebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Also in diesem Reich Gottes auf Erde, dann wenn Jesus regieren wird als König, als Löwe von Juda, werden alle Nationen der Erde, die Jerusalem zerstören wollten, die Juden hassten, all die werden erkennen, wer der wahre Herr ist. Jesus Christus. Wer der König ist. Und diese Frage, wo uns heute Morgen begleitet wird, haben Sie, hast du erkannt, wer Jesus ist? Dieses Sukkotfest, wo im tausendjährigen Reich gefeiert wird, hat Jesus damals in der Wüste Sinai das Volk Israel befohlen, es muss eine Fest große Freude sein. Über kein Fest wird dreimal gesagt, ihr sollt euch vor dem Herrn, eure Gott, freuen. Und nicht nur einen Tag, 7 Tage Freude vor dem Herrn. 7 Tage. Interessant zu sehen, dass denn Sukkotfest, das Laubhüttenfest, kommt 1 Woche nach dem Versöhnungstag, nach dem Yom Kippur. Und dieser Versöhnungstag hat eine Botschaft. Jesus Christus am Kreuz. Jesus Christus. Das Vorhang ist zerrissen, weil er für uns starb. Diese ganze Fest symbolisiert, es muss jemand kommen, der Heil schaffen wird, der Licht sein wird für alle Nationen der Erde, für sein Volk Israel. Und in diesem Yom Kippur, Versöhnungstag, ging der Hohepriester, auch wieder ein Symbol auf dies, was Jesus Christus erfüllte am Kreuz, einmal ins Allerheiligste hinein und hat Sühnung geschaffen für ihn, seine Familie und für das ganze Volk Israel. Und da hat das Volk wirklich alle Grund zu feiern. Und diese Feier symbolisiert aber auch, Herr, wir sind abhängig von dir. Dieses Fest, es war ein Fest großer Freude, dieses Laubhüttenfest. In den Nächten des Laubhüttenfests sollten ehrwürdig durch Gott, durch große Gottesfurcht ausgezeichnete Männer mit Fackeln in ihren Händen im Frauenhof Reigen aufführen. Unter Begleitung der Leviten, die dazu Lieder sangen. Die Freude an diesem Fest war unbeschreiblich. Diese Freude an, nochmal in Hebräisch, Simchat Beit HaShoeva, wo man das Wasser aus dem Siloah-Teich geholt hat, war unbeschreiblich. Man sagte damals, wenn jemand wirklich eine wahre Freude erleben wollte, musste an dieser Feier dabei sein. Und so kommt Jesus in diese Prozession und offenbarte sich. Wir lesen in Johannes Kapitel 7, Vers 10. Nachdem aber seine Brüder hinaufgegangen waren, ging auch er hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Er hat sich nicht gezeigt, wer er ist. Wir können sagen, inkognito, ja. Keiner hat ihn erkannt. Und er ging dort nach Jerusalem. Ja, was war diese Prozession, wo Jesus sich offenbarte? Was war diese Prozession, das Wasser holen vom Siloah-Teich? Das Siloah-Teich war der tiefste Stelle im Stadt Davids. Ich möchte es kurz lesen. An jedem den 7 Tage des Festes wurde in einem überaus feierlichen Zug der Volksmenge im Gefolge eines Priesters vom Tempel mit Hilfe eines goldenen Kruges Wasser aus dem Siloah-Teich geholt und dann hoch zurück zum Tempel, um es auf dem Altar auszugießen. Ja, was ist das für ein Ritual? Gott hat das nicht befohlen, lesen wir nirgendwo. Es hat zu tun mit Jesaja Kapitel 12. In Jesaja 12 lesen wir diese wunderbaren Verse. Jesaja 12, Vers 1 bis 6, wo wir lesen, und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich entzürnt, doch dein Sohn hat sich gewandt und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mich nicht grauen. Denn ja, der Herr ist mein Kraft und mein Lied. Und er wurde mir zur Rettung. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und werdet sagen zu jener Zeit, dank dem Herrn, ruft seinen Namen an. Verkündigt unter den Völkern seine Taten, erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist. Singt dem Herrn, denn er hat Herrliches getan. Das soll bekannt werden auf der ganzen Erde. Jauchze und rühme, die du in Zion wohnst. Denn der Heilige Israels ist groß in deiner Mitte. Nochmal Vers 2. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mich nicht grauen. Denn Jahwe, der Herr ist meine Kraft und mein Lied. Und er wurde mir zur Rettung. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und so gingen sie in das Siloah-Teich. Symbolisch. Aber diese ganze Abschnitt da, wenn die Erlösten Israel mal singen. Alle Nationen werden preisen vor Gott wegen all dies, was er geschaffen hat. Und so kommt Jesus mit Recht in diese Prozession und offenbart er sich. In Jesaja 44, Vers 3 lesen wir, denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und so lesen wir Vers 37 von Kapitel 7, Johannes Kapitel 7. Aber am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf. 7 Tage haben sie gefeiert. 7 Tage Gott Lob gepreist. Sie priesen die Psalmen, die Pilgerpsalmen. Sie sangen es vor Gott, Psalm 120 bis 134. Sie lobten Gott über all dies, was er geschaffen hat. Und genau in der richtigen Moment kommt Jesus in diese Prozession und er sagt, aber am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wir sahen diese Verse aus Jesaja 44. Was ist das? Komm zu mir, der dürstet. Ich werde mein Geist in euch geben. Wir lassen Jesaja 12, Vers 2. Jesaja 12, Vers 6. Quelle des Heil. Der Heilige Israel. Wer ist der Heilige Israel? Jesus Christus. Der Geist Gottes wird er uns geben. Vers 38 und 39 von Johannes 7. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Er wurde verherrlicht durch die Auferstehung. Durch sein Tod schuf Gott Sühnung für uns verlorene Menschen. Und durch seinen Tod und Auferstehung. Wenn wir daran glauben, gab Gott sein Heiliger Geist in uns und Ströme lebendigen Wasser werden aus uns herausströmen. Wir haben letzten Donnerstag in der Gebetsstunde, Bibelstunde, haben wir über die Frucht des Geistes geredet. Es ist genau dies, was dieser Vers uns sagt. Es wird ich in euch. Nein, nicht du und deine Charakter, nicht du und deine Schwäche. All dies habe ich besiegt. Und wenn ich in euch wohne, werdet ihr Ströme lebendige Wasser aus euch herauskommen. Die Symbolik geht noch weiter. Wir lesen in Bezug auf das zukünftige Tempel, dass in der zukünftige Tempel in Jerusalem wird auch ein Strom vom lebendigen Wasser herausgehen. Auch dies wortwörtlich und symbolisch in Bezug auf unseren Herrn Jesus Christus. Aber die Ereignisse hören nicht da auf am Laubhüttenfest. Es geht weiter. Jesus benutzt die Symbolik des jüdischen Ritual und er geht weiter und er sagt in Vers 12 und Kapitel 8, haben wir ja gelesen, nun redet Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Auch da, Jesus befindet sich wieder im Tempel. Am Ende, Laubhüttenfest. Und in Vers 20 lesen wir, diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte. Und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Ja, diese Zeit auf dem Tempel war von einem extremen Spannungsfeld. Ein Spannungsfeld von die Jesus nicht haben wollten. Und sie sagten, er ist ein Irrlehrer. Ein uneheliches Kind. Von die Jesus hassten. Und wiederum von die nicht wussten, ja, auf welcher Seite sollen wir stehen. Und wiederum andere, die Angst hatten von den Schriftgelehrten und Pharisäern, die klar zu Jesus standen. Es war ein großes Spannungsfeld dort im Tempel. Und da offenbart sich Jesus. Und da, Vers 20 haben wir ja gelesen, wo offenbart er sich? Im Tempel, da wo die Opferkasten waren. Die Opferkasten waren auch wieder da im Hof der Frauen. Das heißt nicht, dass nur Frauen dort waren, sondern das war der Platz, bis da dürften die Frauen dabei sein. Das war ja unmittelbar vor dem Heiligtum. Es war ein gemischter Hof, wo man das Gottesdienst gehalten hat. Und wenn Jesus sagt dort in diesem Hof, ich bin das Licht der Welt, war es für die Juden Gott klar, was er meint. Jesus nimmt Bezug auf Leuchter. Ja, welche Leuchter? Es waren nicht so kleine Kerzen wie diese. Ja, es sind schöne Kerzen. Aber so eine Kerze ist wie groß? Ich würde sagen, so 30 Zentimeter groß. Die Leuchter, das waren vier große Leuchter im Inner, in diesem Hof. Und die waren 26 Meter hoch. Vier Leuchter. Und diese Leuchter wurde nur zweimal im Jahr angezündet. Am Laubhüttenfest und vier Monate später an der Chanukka-Fest. Ein Fest, wo auch eigentlich nicht im Wort Gottes direkt vorkommt. Wir haben ja vor zwei Jahren mal darüber geredet, da in der Gemeinde. Aber wir lesen Johannes 10, Vers 22. Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt. Das ist das sogenannte Chanukka-Fest. Und in diese zwei Feste hat man diese Leuchter angezündet. Es steht so, die jüdischen Schriften, ab Laubhüttenfest wurden sie von Jungpriestern, die auf Leiter hinaufstiegen, entzündet. Also ich weiß nicht, ob die Leiter so suva-konform waren, ich glaube nicht, ja. Aber sie stiegen herauf 26 Meter und zündeten diese Leuchter. Und auch wenn es vielleicht übertrieben ist, aber die jüdische Überlieferung sagt uns, dass es kein Haus gab in Jerusalem und in der Umgebung, der nicht von diesem Licht durchleuchtet war. So stark war dieses Licht. Jetzt stellt euch mal vor, jetzt kommt Jesus, diese Leuchter sind da, 4x26 Meter hoch. Sie leuchten den ganzen Tempelplatz. Sie leuchten den ganzen Stadt Davids nach unten. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Da gab es keine Diskussion mehr, was Jesus meint. Ich bin der verheißene Messias. Wir müssen aber uns eine andere Frage stellen. Warum waren die Leuchter überhaupt da? Warum waren diese vier Leuchten vor dem Eingang zum Heiligtum da? Wie war es in der Stiftshütte in der Wüste? In der Stiftshütte in der Wüste begleitete Jesus sein Volk. Ich sage bewusst Jesus. Wir haben auch schon länger mal darüber geredet, dass der sich offenbart durch den Wolkensäule und Feuersäule, war der Engel des Angesicht Gottes. Und der Engel des Angesicht Gottes, Engel des Herrn, war Jesus, unser Herr. Er begleitete das Volk Israel durch die Wüste. Und dort, bei der Stiftshütte, war Gottes Gegenwart real. Er war da. In der Salomonischen Tempel, da lesen wir in 1. Könige, Kapitel 8, ihr müsst nicht öffnen, Vers 10 und 11. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, so dass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Es war real, offensichtlich. Die Leute sahen Gottes Herrlichkeit. Es ist wiederum auch diese Tragödie. Sie erfahren Gott, sie sehen Gott oder eine Offenbarung Gottes. In Hebräisch nennt man das die Schrina, Gegenwart Gottes. Und immer wieder wenden sie ab von Gottes Weg. Dies lesen wir aber nicht über den zweiten Tempel. Über den zweiten Tempel lesen wir nicht von dieser Art und Weise Gottes Offenbarung. Aber ich glaube, wir dürfen es sagen, beim herodianischen Tempel war alles anders. Warum? Weil da war der Herr unter ihnen. Der Herr offenbarte sich, Jesus im Tempel, Gottes Sohn, Gottgleich, Schöpfer Himmel und Erde, offenbart sich als Mensch, erniedrigte sich selbst, wird Knecht für uns verlorene Menschen und da im Tempel, er ist da. Aber warum sage ich all dies? Die Leuchter haben eine Symbolik gehabt. Die Leuchter symbolisierten dies, was der Feuersäule in der Wüste symbolisierte. Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart. Und wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ja, was sagt er da? Ich bin Gott. Ich bin der Engel Gottes. Ich bin der, über den die ganze Prophetie redet. Über dieses Licht für alle Nationen der Erde. Schon an Abraham sagt Gott, denn durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Dass wir heute zusammensitzen, nehme an, nicht viele von uns sind Jude, oder? Wir sind Heiden. Wir sitzen heute zusammen und preisen der, der aus Juda kam. Jesus Christus. Weil durch ihn hat Gott Heil geschaffen. Durch ihn kam Licht in diese dunkle Welt. Und was meint Jesus, wenn er sagt Licht? Also was verstehen wir überhaupt unter Licht? Ohne Licht kein Leben. Ohne Licht kann kein Leben entstehen. Und auch nicht geistlich. Also wir sehen, geistlich gesehen sind wir abhängig. Aus uns aus, da kommt gar nichts. Wir brauchen sein Licht. Wir alle sehnen uns schlussendlich nach Licht. Die wenigen von uns gehen ganzen Tag, also ganze Nacht raus und genießen die Nacht. Ja. Wir können die Nacht tatsächlich genießen. Auch in der Nacht dürfen wir Gottes Schöpfung preisen. Wenn es nicht bewölkt ist natürlich. Ja. Aber wir brauchen einen Tag. Jesus sagt, wir sollen wirken, solange es noch Tag ist. Heute, jetzt ist Tag, jetzt ist der Licht unter uns. Der Mensch ist sicher, wenn es Licht ist. Der Mensch ist sicher, wenn sein Licht Jesus Christus ist. Licht gibt Sicherheit, Geborgenheit. Es ist Gottes Licht, der sich in jeden Bereich unseres Lebens hineinkommt und uns zeigt, wo wir stehen, wo wir sind. Es zeigt uns unseren momentanen Zustand. Und wenn Jesus in den Tempel kommt und er dies proklamiert, kam Widerstand. Der Widerstand war da, weil sie Jesus nicht annehmen wollte. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht, nicht irgendein Licht. Wir sind alle Lichter, wenn Jesus in uns ist. Aber wir sind Licht durch ihn. Es gibt nur ein Licht. Jesus Christus. Es gibt nicht viele Wege zu Gott. Es gibt nicht viele Religionen hin zu Gott. Nein. Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, schuf Erlösung durch seinen Sohn, der Licht gab. Nochmal, nicht nur für die Israelis, nicht nur für die Juden, nicht nur für die, die in Judäa und Samaria wohnen, für alle Nationen der Erde. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, ist genau das Gleiche, wenn er sagt, Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als durch mich. Keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Und so offenbart erfüllt sich die Verse aus Jesaja 42, Vers 6, ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Das lesen wir nochmal in Jesaja 49, Vers 6. Jesaja 49, Vers 6. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewährten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für alle Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist, bis an das Ende der Erde. Jesus Christus, das Heil für alle Völker der Erde. Ich bin das Licht der Welt. Und die, die dort waren, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, das Volk, wo das Wort Gottes kannte, wir müssen verstehen, das Volk kannte das Wort Gottes sehr gut. Wenn Jesus im Tempel ist und er reinigt den Tempel, erinnern sich die Jünger ganz spontan an Psalm 69, Vers 10, das Haus meines Vaters. Sie erinnern sich über den Eifer Gottes in Bezug auf sein Haus. Das kam einfach so heraus. Ja. Wie oft passiert das uns? Also sie kannten das Wort. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht, dann kommen all diese alttestamentlichen Verse im Kopf. Und auf einmal, Moment, ist jetzt die Zeit für Heil für alle Nationen der Erde? Und da sehen wir auch dieses Spannungsfeld. Johannes 1, Vers 4 bis 5, da lesen wir in Bezug auf das Licht sehr schöne Verse, sehr tiefe Verse, wo die Göttlichkeit Jesus sich offenbarte. Und Vers 4 und 5, da lesen wir in Bezug auf Jesus. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Und Vers 9 bis 12, das wahre Licht, welches jedem Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in die Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das ist ein wunderbarer Vers, nicht? Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Johannes 8, Vers 12. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wir alle waren einmal in der Finsternis. Jeder Mensch auf dieser Erde. Alle. Das Wort Gottes ist sehr klar diesbezüglich. Weil Gott heilig ist, kann kein Mensch vor Gott bestehen. Dort, damals im Garten Eden, durch den Sündenfall, durch die Sünde, wo hineinkam, kam diese Trennung zwischen uns und Gott. Die symbolisiert ja auch den Vorrang im Tempel. Du kannst gar nicht vor Gott kommen, weil Gott so heilig ist. Und jetzt kommt der Licht, das Licht, Jesus Christus. Nochmal, Römer 3, Vers 10 bis 12, die Verse kennen wir, ich lese es nochmal. Wie geschrieben steht, es ist kein Gerechter, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle nichts. Da ist keiner, der Gutes ist, auch nicht einer. Das ist die Schlussfolgerung, welche wir lesen. Ein Zitat vom Alten Testament im Römerbrief. Kein Mensch kann vor Gott bestehen, weil Gott heilig ist. Und da kommen die Pharisäer und Schriftgelehrte. Sie kommen mit ihrer Liste der Gesetze. Und sagen, Moment, Moment, Moment. So nicht. Das kann gar nicht sein, was du da alles predigst und sagst. Sie waren selbstgerecht. Wir haben dies und jenes gemacht. Aber wir können auf die Pharisäer schauen und denken, ja gut, das waren die Pharisäer. Die Schriftgelehrten. Das war damals, vor 2000 Jahren. Aber ist es heute anders? Meistens, wenn man mit Leuten reden, die vom Christentum etwas wissen, die sagen oft, ja weißt du, Gott ist ein gnädiger Gott, er wird mich schon akzeptieren, so wie ich bin, wenn ich mal nach dem Tod. Wie oft hören wir es? Ich bin ja ein guter Mensch. Ich tue ja Gutes. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren auch gute Leute, viele von ihnen. Sie haben es sehr ernst gemeint. Sie meinten es wahrscheinlich viel ernster als die meisten heutzutage. Sie nahmen das Gesetz sehr, sehr streng für sich. Nun, bringt es etwas? Der Mensch muss erkennen, ich kann Gott nichts bringen. Ich mag wohl ein liebvoller Mensch sein. Ja, meine Nachbarn haben mich alle gern. Aber wenn du in der Gegenwart Gottes stehst, sieht es sehr, sehr dunkel in dir aus, wenn du Jesus nicht hast. Wenn Jesus nicht dein Licht ist, wenn es nicht Jesus ist, wo die Dunkelheit aus deinem Leben entfernt hat. Nochmal, es gibt nicht verschiedene Wege zum Himmel. Es gibt nur einen Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Und die damals das Volk Israel hat Nein gesagt zu diesem Weg. Sie wollte nicht. Und es steht, das Zorn Gottes kam über dieses Volk, weil sie Gottes Geschenk ablehnte. Das Licht wandelte unter ihnen. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es in dein Leben aus? Vielleicht bist du ein Kind Gottes. Aber dieser Vers ist klar, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Der Licht ist der, wo wir nachfolgen. Es geht alles um dieses eine Licht, Jesus Christus. Und ich möchte uns rufen, wir als Kinder Gottes, lass uns erneuert werden durch seinen Geist, der in uns wohnt. Erneuert. Lass uns alles hinwegtun, was unsere Gemeinschaft mit ihm trennt, was unser Leben dunkel macht. Was ein Störfaktor ist, dass es nicht Jesus ist, der in uns leuchtet, sondern etwas anderes. Und so oft ist es unser alter Mensch, unser Ego, unsere eigene Wille, meine eigenen Träume und vieles mehr. Oh, wie oft haben Christen Probleme, weil sie nicht das Licht Christi leben. Und wenn du heute Morgen da bist und du noch nicht erkannt hast, wer Jesus wirklich ist, heute ist es noch Zeit. Das Licht ist da. Jesus redet heute zu dir. Er redet zu dir und sagt, ich liebe dich. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Warum? Damit wir mal ewig leben können. Ist Gottes Sohn dein Heiland? Ist dieses Licht real geworden in dein Leben? Das kannst nur du antworten. Aber zögere nicht. Warte nicht. Ja, das Wort Gottes ist klar. Es gibt nur zwei Wege. Bei Gott zu sein durch Jesus Christus. Ewig oder ewig getrennt von Gott. In der Dunkelheit zu bleiben. Zögere nicht. Gott liebt dich. Er liebt dich so sehr. Er redet zu dir heute Morgen. Komme zu ihm. Alle deine Lasten, Sorgen. Komme zu ihm. Und werd ein Kind Gottes. Das Licht hat sich dort im Tempel offenbart. Viele haben es erkannt und viele nicht. Auf welcher Seite stehen wir? Diese Frage muss jeder selber antworten. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, Herr, danke für diesen heutigen Morgen. Herr, es ist eine herrliche Botschaft. Es ist herrlich zu sehen. Es ist wunderbar zu sehen, dass wir gar nichts bringen müssen, Herr. Wir müssen kein Zeugnis bringen vor dir, was wir alles vollbracht haben. Sondern Herr, du hast alles für uns vollbracht. Und dieses Licht wollen wir nachfolgen. Dies, was am Kreuz von Golgatha sich offenbart hat. Ja Herr, du hast, wie es steht, Knechtgestalt aufgenommen. Wir erinnern uns in dieser Adventzeit, über Gott, der Mensch wurde. Erniedrigte sich selbst. Du hast dich erniedrigt, damit wir ewig leben können. Du hast unter uns verlorene Menschen gewandelt. Und für uns Heil zu schaffen, Herr. Wir können es nie ganz begreifen. Aber wir sehen, wie tief deine Liebe zu uns verlorenen Menschen ist, Herr. Oh Herr, danke, dass wir Weihnacht feiern dürfen. Danke, dass wir diese Zeit, diese Botschaft intensiv die Leute auch weitergeben dürfen. Danke für unsere Kinder, wo diese Botschaft gesungen haben. Du bist Licht, Herr. Und Herr, du siehst uns. Als Gemeinde. Lass uns Licht sein in unserer Region. Du siehst jeder Einzelne, der ein Kind Gottes ist in diesem Raum. Dass er wirklich Licht ist in seiner Nachbarschaft, Familie, Freundekreis. Aber Herr, du siehst auch die, die heute Morgen da in diesem Raum sind. Vielleicht hadern sie mit dir. Vielleicht ist es ein gewisses Selbstgerechtigkeit, aber du siehst auch jeder Einzelne sein Herz. Oh Herr, geh du ihnen nah, bis du auch Licht wirst in ihre Herzen. Herr, es gibt keine andere erlösende Botschaft. Du hast alles für uns vollbracht. Wir können nochmal nur Danke sagen für dies alles, Herr. Dein Geist in uns, lebendige Wasser und dein Licht, welches uns den Weg zeigt. Herr, komme bald. Amen.